Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute weitermachen in unserer Predigtreihe durch das zweite Buch Mose. Wir haben im letzten Mal gehört von der wunderbaren Befreiung Gottes des Volkes Israel aus Ägypten, als er die Erstgeborenen der Ägypter tötete und dann dafür gesorgt hat, dass der Pharao endlich nach Jahrzehnten das Volk hat ziehen lassen. Wir wollen jetzt sehen, wie es weiterging, wie die ersten Schritte aussahen des Volkes Israel durch die Wüste. Und ich lese uns dazu 2. Mose Kapitel 12, Vers 37 bis Kapitel 13, Vers 22. 2. Mose 12, Vers 37 bis 13, Vers 22. So zogen die Kinder Israels aus von Ramses nach Sukkot. Etwa 600.000 Mann Fußvolk, ungerechnet die Frauen und Kinder. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen und Schafe und Rinder und sehr viel Vieh. Und sie machten aus dem Teig, den sie aus Ägypten mitgebracht hatten, ungesäuerte Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten vertrieben worden waren und sich nicht aufhalten konnten. Und sie hatten sich sonst keine Wegzehrung zubereitet. Die Zeit aber, welche die Kinder Israels in Ägypten gewohnt hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah, als die 430 Jahre verflossen waren, ja, es geschah an eben diesem Tag, da zog das ganze Heer des Herrn aus dem Land Ägypten. Es ist eine Nacht, die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll, weil er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Das ist diese Nacht, die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll, für alle Kinder Israels, für ihre künftigen Geschlechter. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Dies ist die Ordnung des Passa. Kein Fremdling darf davon essen. Jeder um Geld erkaufte Knecht eines Mannes aber kann davon essen, sobald du ihn beschnitten hast. Ein Bewohner ohne Bürgerrecht und ein Mietling darf nicht davon essen. In einem Haus soll man es essen. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen, und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Die ganze Gemeinde Israels soll es feiern. Und wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält und dem Herrn das Passa feiern will, so soll alles Männliche bei ihm beschnitten werden. Und dann erst darf er hinzutreten, um es zu feiern, und er soll sein wie ein Einheimischer des Landes, denn kein Unbeschnittener darf davon essen. Ein und dasselbe Gesetz soll für den Einheimischen und für den Fremdling gelten, der unter euch wohnt. Und alle Kinder Israels machten es genauso, wie es der Herr dem Mose und Aaron geboten hatte. Genauso machten sie es. Und es geschah an eben diesem Tag, da führte der Herr die Kinder Israels nach ihren Heerscharen aus dem Land Ägypten. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Heilige mir alle Erstgeburt. Alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht von den Kindern Israels, vom Menschen und vom Vieh, das gehört mir. Da sprach Mose zu dem Volk: Gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Haus der Knechtschaft, dass der Herr euch mit mächtiger Hand von dort herausgeführt hat. Darum sollt ihr nichts Gesäuertes essen. Heute seid ihr ausgezogen, im Monat Abib. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Heviter und Jebusiter bringen wird, wie er es deinen Vätern geschworen hat, um dir ein Land zu geben, in dem Milch und Honig fließt, so sollst du diesen Dienst in diesem Monat bewahren. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, und am 7. Tag ist ein Fest des Herrn. Man soll diese 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen, und kein gesäuertes Brot soll bei dir gesehen werden, und kein Sauerteig soll gesehen werden in deinem ganzen Gebiet. Und du sollst das deinem Sohn an jenem Tag erklären und sagen: Es ist um deswillen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Darum sollst du diese Ordnung einhalten, zur bestimmten Zeit, Jahr für Jahr. Wenn dich nun der Herr in das Land der Kanaaniter bringt, wie er es dir und deinen Vätern geschworen hat und es dir gibt, so sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern. Auch jeden ersten Wurf vom Vieh, denn du bekommst alles, was den du bekommst. Alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? So sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns freizulassen, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, von der Erstgeburt der Menschen bis zur Erstgeburt des Viehs. Darum opfere ich dem Herrn alles Männliche, das als erstes den Mutterschoß durchbricht. Alle Erstgeburt meiner Söhne aber löse ich aus. Und das soll dir wie ein Zeichen in deiner Hand sein und wie ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, dass uns der Herr mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde, und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer, und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn der hatte einen Eid von den Kindern Israels abgenommen und gesagt, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine mit euch von hier herauf. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Ägypten vor über 3000 Jahren. Zwei Völker leben dort im Land, das Volk der Ägypter und das Volk Israel. Beide leben nicht so, wie Gott es möchte. Beide tun immer wieder Dinge, die Gott hasst und die deswegen seinen Zorn hervorrufen. Und Gott schaut sich das eine Weile an. Aber dann beschließt er, die Menschen in Ägypten zu bestrafen. Alle Menschen. Und so geht er los und tötet den Erstgeborenen in jedem Haus. Aber unter diesem Gericht müssen nur die Ägypter leiden. In den Häusern der Israeliten wurde vorher ein Lamm geschlachtet, stellvertretend für den erstgeborenen Sohn. Und deswegen verschont Gott die Israeliten und lässt die ältesten Söhne leben. Deutschland im Jahr 2018. Zwei Völker leben im Land. Menschen einerseits, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, und andererseits Menschen, die durch den Glauben zu Gott gehören. Und beide Gruppen tun immer wieder Dinge, die Gott hasst und die deshalb seinen Zorn hervorrufen. Und Gott schaut sich das eine Weile an. Aber eines Tages wird er wiederkommen und die Menschen in unserem Land bestrafen. Alle Menschen. Und so geht er los und wird jeden Menschen mit der gerechten Strafe strafen, nämlich dem ewigen Tod. Aber unter diesem Gericht müssen nur die leiden, die nicht durch den Glauben zu Gottes Volk gehören. Denn für sein Volk hat Gott stellvertretend seinen Sohn als Lamm schlachten lassen. Und deswegen verschont Gott uns, sein Volk, und schenkt uns ewiges Leben. Genau wie das Volk Israel damals, verschont Gott uns heute. Aus reiner Gnade, das heißt völlig unverdient. Ja, und Gnade bedeutet nicht nur, dass es völlig unverdient ist. Ich meine, wenn heute jemand zu mir kommen würde und sagen würde, Jochen, du bist so ein toller Mensch, ich schenke dir 1 Million Euro. Ja, das wäre völlig unverdient. Aber wenn Gott uns gnädig ist, dann gibt er uns nicht nur etwas, was völlig unverdient wäre, sondern er gibt uns sogar etwas, was gegen alles geht, was wir verdient haben. Es ist das Gegenteil von dem, was wir verdient haben, die Gnade, die uns Gott schenkt und von der wir das letzte Mal gehört haben, als wir uns angeguckt haben, wie Gott auf wunderbare Weise sein Volk aus Ägypten befreit hat. Und er tut das eben alles nicht, weil wir besser sind als unsere Nachbarn. Er tut das auch nicht, weil wir religiöser oder frömmer sind. Er tut das auch nicht, weil irgendetwas in uns ist, was uns irgendwie liebenswert macht. Sondern einfach, weil er sich in seiner Liebe dafür entschieden hat, uns mit seiner Liebe ganz reich zu beschenken. Das ist es, was Gnade im Kern bedeutet. Und das ist auch die Botschaft des Passafestes, mit dem wir uns eben in der letzten Predigt zum zweiten Buch Mose beschäftigt haben. Und weil Gott uns auf so wunderbare Weise errettet hat, möchte ich dir heute Morgen eine Frage stellen, über die ihr mal kurz nachdenken sollt. Gott hat dich aus Gnade gerettet und dir alle deine Sünden vergeben. Welchen Unterschied hat diese Tatsache in der letzten Woche in deinem Leben gemacht? Ich sag's nochmal. Gott hat dich aus Gnade gerettet und dir alle deine Sünden vergeben. Welchen Unterschied hat das in der letzten Woche in deinem Leben gemacht? In unserem Abschnitt heute geht es genau um diese Frage. Was soll Gottes Volk, was sollst du tun als jemand, der begriffen hat, dass Gott mich, dich aus Gnade errettet hat? Was sollst du tun, nachdem du begriffen und erfahren hast, dass Gott dich aus Gnade gerettet hat? Ja, das Volk Israel war damals durch Gottes Gnade aus Ägypten befreit worden. Und die Verse heute, die wir gelesen haben, die haben bei dir vielleicht die Frage aufgeworfen, wie hängt das denn, was wir gelesen haben, miteinander zusammen? Ja, am Anfang geht's los, wie sie ausgezogen sind. Und dann lesen wir einen Haufen Gesetze über das Passafest und über das Auslösen des erstgeborenen Sohnes. Und dann geht es weiter mit der Geschichte, wie sie weiter in die Wüste ziehen. Wo ist da der Zusammenhang? Wie passt das alles zusammen? Und ich glaube, all diese Dinge, die wir heute in diesen Versen gelesen haben, die stehen unter einem Thema. Sie wollen uns sagen und zeigen, wie Menschen leben und handeln sollen, die begriffen haben, dass Gott sie aus Gnade errettet hat. Und deswegen ist mein Thema für heute Morgen: Gott rettet aus Gnade. Und jetzt? Fragezeichen. Gott rettet aus Gnade. Und jetzt? Und ich glaube, wir sehen in unserem Abschnitt unter anderem, wir sehen viel mehr, aber unter anderem drei Dinge, die wir uns heute anschauen wollen. Erstens, erinnere dich an den gnädigen Gott. Zweitens, heilige dich für den gnädigen Gott. Und drittens, sehne dich nach dem gnädigen Gott. Gott rettet aus Gnade. Und jetzt? Erstens, erinnere dich an den gnädigen Gott. Zweitens, heilige dich für den gnädigen Gott. Und drittens, sehne dich nach dem gnädigen Gott. Wisst ihr, wir Menschen sind unglaublich vergesslich. Ja, gerade wenn es um das Evangelium geht. Und mit vergesslich meine ich nicht, dass ihr das Evangelium schnell vergesst. Ich glaube, die meisten von euch könnte ich mitten in der Nacht aufwecken und könnte fragen, kannst du mir mal sagen, was das Evangelium ist? Und du würdest irgendwas sagen wie, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Na, das schaffen die meisten von euch, denke ich, mitten in der Nacht. In dem Sinn sind wir nicht vergesslich. Wir haben das Evangelium im Kopf. Die meisten von uns können es sogar erklären. Das Problem ist, und da fängt die Vergesslichkeit an, es hat wenig Auswirkungen auf unser Leben. Ja, da kommt uns jemand blöd, sagen wir auf der Arbeit. Und das Evangelium sagt zu uns, Gott hat dich aus Liebe reich beschenkt. Gott hat dir eine riesengroße Schuld vergeben. Und vergib du jetzt auch allen anderen, die an dir schuldig werden, eine ganz kleine Schuld. Aber in dem Moment geht das alles völlig vergessen. Ja, unsere Emotionen und unsere Hormone laufen Amok in unserem Kopf und unserem Herz und irgendwie sagen wir was Fieses zurück und wenn wir nichts sagen, dann denken wir auf jeden Fall was Fieses. Wir kennen das Evangelium, aber es hat sehr, sehr wenig Auswirkungen auf unser Leben. Und was ist das Gegenmittel dagegen? Wie kann es gelingen, dass das Evangelium unser Denken und Handeln in möglichst vielen Situationen des Alltags tatsächlich prägt? Und ein sehr wichtiger Weg dahin ist die Erinnerung. Die Erinnerung an das Evangelium. Gott möchte, dass wir uns immer und immer wieder an das Evangelium erinnern, bis es unser ganzes Denken, Handeln und Fühlen prägt. Unseren Umgang mit uns und miteinander wirklich prägt. Mein erster Punkt, erinnere dich an den gnädigen Gott. Ja, wie wichtig es Gott ist, dass wir uns immer und immer wieder an seine gnädige Rettung erinnern, wird schon alleine dadurch deutlich, wie oft er uns in diesen Versen, die wir heute gelesen haben, dazu auffordert, uns zu erinnern. Ja, wenn ihr jetzt gerade eine Bibel vor euch habt, dann schaut mal rein. Wir machen jetzt einen ganz schnellen Durchgang. Ich möchte die Verse gar nicht im Einzelnen mit euch jetzt detailliert angucken, sondern euch nur mal deutlich machen, wie oft wir dazu aufgefordert werden, uns zu erinnern. Fangen wir an, Kapitel 12, Vers 42. Es ist eine Nacht, die dem Herrn gewissenhaft eingehalten werden soll, weil er sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Kapitel 13, Vers 3. Da sprach Mose zu dem Volk, gedenkt an diesen Tag, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid. Kapitel 13, Vers 8. Und du sollst das deinem Sohn an jenem Tag erklären und sagen, es ist um deswillen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Kapitel 13, Vers 9. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Kapitel 13, Vers 14. Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das, so sollst du ihm sagen. Dann kommt die Erklärung. Kapitel 13, Vers 16. Und das soll dir wie ein Zeichen in deiner Hand sein und wie ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, dass uns der Herr mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Ja, wenn du jetzt sagst, es ging mir gerade zu schnell, kann ich das gut verstehen. Mein Ziel war auch nicht, dass wir jetzt uns jeden Vers einzeln angucken, sondern dass wir einfach einen Eindruck bekommen, wie oft Gott sein Volk in diesen wenigen Versen dazu auffordert, sich an die Errettung aus Ägypten zu erinnern. Ja, es ist so unglaublich wichtig, dass du dich viel und oft daran erinnerst, was Gott für dich getan hat, als er dich von deiner Sünde errettet hat. Ja, vielleicht hörst du manchmal das Evangelium und denkst dir, du würdest es nie so sagen, aber du denkst dir, ach, kenne ich doch schon alles. Gib mir doch mal was Neues. Können wir nicht vielleicht mal das Buch Hohelied studieren? Oder genauer in Offenbarung 17 gucken, was da genau gemeint ist? Das kenne ich alles noch nicht. Das Evangelium, das höre ich doch immer und immer wieder. Genau das ist das Ziel. Natürlich kennst du das Evangelium und das ist gut so, wenn du schon länger hier in der Gemeinde bist. Aber es ist wichtig, sich immer und immer wieder daran zu erinnern. Wie sieht Erinnern heute konkret aus? Ja, das Evangelium zu lesen. Wer liest zu Hause in deiner Bibel? Das Evangelium hören. Ja, Predigten hören, das heißt in erster Linie kommen hier sonntags morgens in den Gottesdienst. Das heißt aber auch, geh zum Beispiel auf unsere Homepage oder auf die Homepages anderer Gemeinden, anderer guter Gemeinden und hör dir die Predigten an. Ja, es gibt heute wunderbare Möglichkeiten, sich viele, viele Predigten anzuhören. Dann das Evangelium mit mehreren Sinnen zu erfassen, das Abendmahl. Ja, Jesus sagt über das Abendmahl, dieses tut zu meinem Gedächtnis, also um euch an mich zu erinnern. Oder über das Evangelium mit anderen Christen reden. Ja, zum Beispiel, wenn du mit jemand anders aus der Gemeinde redest, einfach mal nachzufragen, wann hast du eigentlich in der letzten Woche am meisten gemerkt, dass du Jesus brauchst? Oder du erzählst einem anderen Christen einfach von dir selbst. Ich wollte dir mal was erzählen. Letzte Woche, da ist die und die Situation passiert und da hat Jesus mir gezeigt, dass ich ihn wirklich brauche. Ja, das sind alles Formen und Wege, die es gibt und die Gott uns geschenkt hat und wozu er uns gleichzeitig auffordert, um uns an sein Evangelium zu erinnern. Herr David schrieb ein Lied, Psalm 103. Und er sang darin, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ja, alles, was in mir ist. Nicht nur ein bisschen den Mund auf und zu machen, sondern alles, was in mir ist. Lobe den Herrn. Und dann warum? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Geht's um unsere Vergesslichkeit. Ja, schau zurück auf dein Leben. Gott hat dir aus reiner Gnade alle deine Sünden vergeben. Und Gott hat dir in so vielen alltäglichen Situationen geholfen und dich weitergebracht, dich beschenkt, dich gesegnet. Vergiss das nicht. Auch dann nicht, wenn es vielleicht eine Sache in deinem Leben gibt, die gerade nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Oder auch zwei oder drei. Vergiss es nicht. Zurück zum zweiten Buch Mose. Ja, der Pharao hatte seinen erstgeborenen Sohn verloren und jetzt endlich ist er eingeknickt. Das Volk durfte losziehen. Vers 36. Dazu gab der Herr dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihr Begehren erfüllten und so beraubten sie Ägypten. Sie haben unglaublich viele Schätze mitgenommen. Und so zogen die Kinder Israels aus, von Ramses nach Sukkot, etwa 600.000 Mann Fußvolk, ungerechnet die Frauen und Kinder. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen und Schafe und Rinder und sehr viel Vieh. Und dann gibt es einen Rückblick, Vers 40. Die Zeit aber, welche die Kinder Israels in Ägypten gewohnt hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah, als die 430 Jahre verflossen waren, ja, es geschah an eben diesem Tag, da zog das ganze Heer des Herrn aus dem Land Ägypten. Warum wird hier so sehr betont, dass das genau an diesem Tag passiert ist? 430 Jahre. Ist das irgendwie eine besondere Zahl, oder? Und die Antwort finden wir im ersten Buch Mose. Gott hatte hunderte Jahre zuvor dem Abraham versprochen, dass es eine Zeit geben wird, wo seine Nachkommen in einem fremden Land sein werden und dort unterdrückt werden. Und dann, nach einer bestimmten Zeit, werden sie von dort ausziehen, wird Gott sie befreien. Das ist 1. Mose Kapitel 15. Gott hatte es vor langer Zeit dem Abraham versprochen, vor über 400 Jahren. Und jetzt betont Mose hier, Gott hat es genau so eingehalten. Und was bedeutet das für unseren Auftrag, uns zu erinnern? Ja, es ist nämlich ganz wichtig. Es ist nicht nur so, dass Gott immer und immer wieder in unserem Leben gnädig ist. Es ist noch viel besser. Gott verspricht uns, gnädig zu sein, und er ist dann garantiert gnädig. Irgendwann in der Vergangenheit verheißt Gott etwas, zum Beispiel bei Abraham, und er hält es dann ein, in dem Fall hier bei Mose. Und die Lektion für uns in dieser Geschichte, wenn wir darauf zurückblicken, ist, Gott hält das, was er verspricht. Erinnere dich dran. Ja, das heißt heute. Vielleicht zweifelst du gerade an Gottes Verheißungen. Zum Beispiel an der Verheißung, dass er immer bei dir ist, weil es sich irgendwie gerade nicht so anfühlt. Vielleicht an seiner Verheißung, dass er dein Leben unter Kontrolle hat, mit all den Höhen und den Tiefen, weil gerade irgendwie alles außer Kontrolle zu laufen scheint. Vielleicht zweifelst du auch an der Verheißung, dass wenn du heute an ihn glaubst, dass du garantiert im Himmel ankommen wirst, weil du einfach den Berg deiner Sünde und deiner Unvollkommenheit vor dir siehst. Dann schau zurück, nicht auf dein Versagen, sondern auf die Treue Gottes in der Geschichte mit seinem Volk. Wir haben das ganze Alte Testament voll mit Geschichten, wo genau das deutlich wird. Gott verheißt etwas und er hält es. Deswegen haben wir diese Geschichte hier. Gott sagt, er wird sein Volk retten und 80 Jahre lang scheint er nichts zu tun. Und sein Volk muss Zwangsarbeit machen und sie brechen fast zusammen vor der Last. Sie hören auf, auf Gott zu hören, weil sie den Glauben verloren haben. Aber dann hält er das ein, was er schon hunderte Jahre vorher dem Abraham versprochen hat. Und das Gleiche gilt im Umgang mit dir. Wenn du an Gott verzweifelst, dann denke daran, wie er dir geholfen hat, wie oft schon deine Gebete erhört hat, wie oft er dir deutlich gemacht hat in deinem Leben, dass du ihm nicht egal bist. Erinnere dich. Aber wir sollen dabei nicht stehen bleiben. Du sollst dich nicht nur selbst erinnern, du sollst auch andere erinnern. Ganz besonders deine Kinder. Ja, das ist so wichtig, dass Mose das in unserem Abschnitt zweimal sagt. Kapitel 13, Vers 8. Und du sollst das deinem Sohn an jenem Tag erklären und sagen, es ist um des Willen, was der Herr an mir getan hat, als ich aus Ägypten zog. Vers 14. Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird, was bedeutet das? So sollst du ihm sagen, der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Knechtschaft. Das heißt für dich, wenn du Kinder hast, oder wenn du mal welche haben wirst, es ist super, wenn du deine Kinder in allen möglichen Bereichen förderst. Wenn du ihnen Dinge beibringst, handwerkliche Dinge oder schulische Dinge, sportliche Dinge oder musikalische Dinge. Es ist super, wenn du Geld für deine Kinder sparst und ihnen viele Dinge ermöglichen möchtest. Aber am allerwichtigsten ist es, dass du deine Kinder immer und immer und immer wieder daran erinnerst, was Gott aus Gnade für sein Volk getan hat. Das ist wichtiger als alles andere. Dieser Befehl, das deinen Kindern weiterzusagen, der zeigt uns aber noch etwas. Viel zu oft tun Christen Dinge, weil man sie halt schon immer so gemacht hat. Das ist bei vielen Dingen auch nicht verkehrt. Es ist genauso problematisch und es ist heute eher ein Problem, wenn man alles immer neu und cool und anders haben will. Aber problematisch wird es dann, wenn man als Gemeinde oder Kirche irgendwelche Dinge tut, alle machen mehr oder weniger mit, aber keiner weiß, warum man das eigentlich macht. Man nennt sowas tote Tradition. Und Gott hasst so etwas. Und auch deshalb ist es so wichtig, dass wir die Gründe für die Dinge, die wir in der Gemeinde tun, immer wieder an die nächste Generation weitergeben, damit die nächste Generation nicht nur irgendwie weiß, was wir hier machen, sondern auch warum wir es machen. Es ist sehr wichtig, dass wir unseren Kindern immer wieder erklären, warum wir unseren Glauben so leben, wie wir es tun. Gott geht es um Erinnerung. Darum, dass wir uns selbst erinnern und unsere Kinder erinnern, nicht weil Erinnern an sich irgendwie so besonders toll ist, sondern damit es uns prägt, was Gott uns aus Gnade geschenkt hat. Dass unser Blick auf die Probleme des Alltags nicht von den Problemen des Alltags geprägt sind, sondern von einem tiefen Vertrauen auf den Gott, der uns gnädig sein will und der uns versprochen hat, gnädig zu sein und der es schon so oft eingehalten hat. Könnt weiterlesen. Die von euch, die auf der Josia-Konferenz letztes Wochenende war, die haben das gehört. Die Geschichte des Volkes Israel durch die Wüste ist eine Geschichte der Rebellion. Und das Grundproblem, warum das Volk Israel in der Wüste immer und immer und immer wieder sich gegen Gott aufgelehnt hat, ist ein einziges. Sie haben vergessen, was er ihnen Gutes getan hat. Gott wusste das und deswegen ermahnt er sie schon vorher. Erinnert euch. Aber Gott fordert von seinem Volk nicht nur, dass sie sich erinnern sollen. Er gibt ihnen auch mitten in der Geschichte des Auszugs eine Reihe von Gesetzen mit auf den Weg. Ja, konkret sollen sie in Zukunft erstens das Passafest feiern mit dem Lamm, zweitens das Fest der ungesäuerten Brote halten, das bedeutet in der Woche nach dem Passafest eine Woche lang nur Brot ohne Hefe essen. Und drittens sollen sie alle Erstgeborenen für Gott heiligen. Das heißt, Gott zur Verfügung stellen. Bei Tieren bedeutet das, der Erstgeborene soll immer geopfert werden. Und bei den Menschen soll stellvertretend für den Erstgeborenen ein Opfer gebracht werden. Also eigentlich muss der erstgeborene Mensch auch geopfert werden. Aber damit das nicht passieren muss, muss stellvertretend dann ein Tier geopfert werden für diesen Erstgeborenen. Und das nennt man Auslösen, also sozusagen eintauschen. Warum das Ganze? Warum die Gesetze hier mitten in diesem Teil der Geschichte, wie das Volk Israel jetzt endlich aus Ägypten auszieht und plötzlich eine ganze Reihe von Gesetzen? Und die Antwort ist, weil Gott möchte, dass seine Kinder heilig sind. Weil Gott möchte, dass seine Kinder heilig sind. Mein zweiter Punkt, heilige dich für den gnädigen Gott. Was bedeutet heilige dich? Das gehört zu diesen Wörtern aus der Bibel, die wir in unserem Alltag nicht oder fast nicht verwenden. Deswegen ist wichtig, darauf zu achten, was bedeutet das? Heilige dich bedeutet, lebe so, dass deutlich wird, ich gehöre mit meinem ganzen Leben Gott. Und für uns als Gemeinde bedeutet das, leben wir als Gemeinde so, dass deutlich wird, wir sind Gottes Volk und gehören ihm. Heilig zu leben bedeutet, dass mein Leben einen Unterschied macht. Ein Unterschied zu meinem Leben, bevor ich Christ war, und ein Unterschied zum Leben der Leute um mich herum, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, doch, das klingt doch gut. Aber wo steht das in unseren Versen? Ich habe ja behauptet, dass genau das der Kern ist von dem, was die Gesetze aussagen, die wir hier in unserem Abschnitt lesen. Heilig zu sein bedeutet einerseits, dass eben deutlich wird, ich gehöre Gott und nicht dem Teufel, nicht dem Zeitgeist, auch nicht der Kultur, obwohl ich in ihr lebe und an ihr teilhabe. Und deswegen musste jeder erstgeborene Gott entweder geopfert oder ausgelöst werden. Damit deutlich wird, diese Person oder dieses Tier gehört Gott und eben nicht dem Pharao, nicht dem Teufel, nicht sonst jemand, sondern Gott. Weil er heilig ist. Kapitel 13, Vers 2, und da finden wir das unter anderem. Heilige mir alle Erstgeburt, alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, von den Kindern Israels, vom Menschen und vom Vieh, das gehört mir. Heilige dich, deutlich werden soll, dass du Gott gehörst. Und jetzt fragst du dich vielleicht, gilt das nicht für das gesamte Volk Gottes? Warum soll dann nur der Erstgeborene für Gott geheiligt werden? Warum nicht alle? Die Antwort lautet, natürlich gehört das ganze Volk Gott. Das Alte Testament und auch das Neue Testament macht deutlich, alle, die zum Volk Gottes gehören, sollen heilig sein. Warum soll dann nur der Erstgeborene für Gott geheiligt werden? Weil die Erstgeborenen stellvertretend für das gesamte Volk stehen. Ja, das galt schon beim Passafest. Auch da hätte Gott natürlich eigentlich alle Israeliten auch töten müssen und dann für alle Israeliten stellvertretend das Passahlamm schlachten lassen müssen. Aber der Erstgeborene steht stellvertretend für das gesamte Volk. Gott macht das schon früher im zweiten Buch Mose deutlich, wenn er sagt in Kapitel 4, Vers 22, Mose, du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Ja, da wird deutlich, Erstgeborene stehen stellvertretend, stehen symbolisch für das gesamte Volk. Und das heißt für uns, die Botschaft von dem Gesetz über das Opfer für den Erstgeborenen, die ganzen ersten Verse von Kapitel 13, die haben eine Botschaft. Du gehörst Gott und deswegen lebe auch so, lebe heilig. Aber diese Botschaft, heilig zu leben, die wird auch in den anderen Gesetzen deutlich. Es gibt nämlich noch mehr Gesetze in unserem Abschnitt. Schaut nochmal in Kapitel 12 am Ende, ab Vers 43. Da lesen wir verselang Anweisungen für das Passafest. Und ihr denkt euch vielleicht, wir feiern weder das Fest der wir lösen unsere erstgeborenen Kinder nicht mehr aus, wir feiern auch kein Passafest mehr. Was sollen diese ganzen Gesetze? Bei den Verordnungen zum Passa, ab Kapitel 12, Vers 43, geht es eigentlich im Kern um eine Sache. Nämlich achtet darauf, Volk Israel, dass beim Passafest nur Leute teilnehmen, die auch zum Volk Gottes gehören. Und Gott sagt, es dürfen auch Leute von außen dazukommen, aber die müssen dann erst beschnitten werden. Und die Beschneidung war eben damals ein Zeichen, dass man zum Volk Gottes mit dazugehörte. Und dahinter, hinter diesen Gesetzen, steht folgende Wahrheit, nämlich die Wahrheit, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen denen, die zu Gottes Volk gehören und denen, die nicht dazugehören. Und dieser Unterschied muss klar sein, damals wie heute. Ja, das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir als Gemeinde darauf achten, wer zum Abendmahl geht, weil das Abendmahl ein Fest für Gottes Volk ist. Dieser riesige Unterschied, den Gott macht zwischen seinem Volk und zwischen denen, die nicht dazugehören, der bedeutet natürlich nicht, dass wir keine Berührungspunkte mehr mit Menschen haben, die keine Christen sind. Ganz im Gegenteil. Ja, erstens geht das gar nicht. Und zweitens soll das auch gar nicht so sein. Ja, wir sollen Salz und Licht sein. Gerade dort, wo wir die Einzigen sind, die zu Jesus gehören. Und Menschen vielleicht anders überhaupt keine Chance hätten, von Jesus zu erfahren. Und vor allem ist es ja Gottes Ziel, dass noch viele andere Menschen zum Volk Gottes dazugehören. Ja, selbst im Alten Testament, wo die meisten Leute, fast alle, die zum Volk Gottes gehören, aus dem Volk Israel tatsächlich kamen, sagt Gott hier in Kapitel 12, Vers 48 folgendes. Und wenn sich bei dir ein Fremdling aufhält und dem Herrn des Passa feiern will, so. Und dann kommen Anweisungen, wie das geht. Aber Gott sagt nicht, das geht nicht. Sondern er gibt Anweisungen, wie das gehen kann. Ja, schon damals sehen wir, Gott möchte, dass Menschen dazukommen. Und wie viel mehr ist es heute im neuen Bund so, wo Menschen aus der ganzen Welt zu Jesus kommen dürfen. Und trotz allem muss immer der Unterschied klar sein zwischen denen, die zu Gottes Volk gehören und denen, die nicht dazu gehören. Und was bedeutet das konkret für uns in der nächsten Woche? Wie sieht ein heiliges Leben aus? Und grundsätzlich gilt das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Für alle Bereiche deines Lebens und alle Entscheidungen, die du triffst, stell dir immer folgende Frage. Wird mit meinem Verhalten deutlich, dass ich Gott gehöre und mir von ihm, nicht vom Zeitgeist, sagen lasse, was richtig und was falsch ist? Im Neuen Testament haben wir die Korinther. Die Korinther waren eine Gemeinde, die dafür bekannt war, dass sie sich über diese Frage sehr, sehr wenig Gedanken machte. Nämlich über die Frage, wird an unserem Verhalten eigentlich deutlich, dass wir zu Gott gehören? Und Paulus schreibt ihnen, denn ihr seid teuer erkauft. Er sagt, Gott hat einen unglaublich großen Preis für euch bezahlt. Nämlich seinen eigenen Sohn. Dann schreibt er weiter, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, also mit allem, was ihr seid. Und warum? Weil beides Gott gehört, schreibt Paulus. Gott hat euch erkauft durch Jesus, ihr gehört jetzt ihm, also lebt so, dass das deutlich wird. Springen wir ans Ende unseres Abschnitts. Kapitel 13, Vers 17. Ab da in den letzten Versen lesen wir, wie das Volk Israel auszieht. Ja, die Sklaverei liegt hinter ihnen. Sie sind in der Wüste und das verheißene Land liegt vor ihnen. Und was tut Gott? Er führt sein Volk sicher durch die Wüste. Ja, das wird in den Versen 17 bis 22 immer und immer wieder betont. Ja, Verse 17 und 18. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde, und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Gott achtet auf das Volk. Ja, dass es nicht irgendwie Wege geht, die sie davon abbringen könnten, weiterzugehen. Er zeigt ihnen genau den Weg. Er achtet auf sie und sie ziehen gerüstet aus dem Land. Sie haben alles, was sie brauchen für so eine Wanderung. Und dann schenkt er ihnen noch das erste Navi der Weltgeschichte. Vers 21. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Das Neue Testament macht an verschiedenen Stellen deutlich, dass die Wüstenwanderung ein Bild ist. Ein Bild für unsere Wanderung durchs Leben. Ja, unsere Sklaverei in Ägypten, nämlich die Sklaverei in der Sünde, als wir der Sünde gehörten, die liegt hinter uns. Wir befinden uns jetzt in der Wüste, auf einer Wanderung durch unser Leben, die oft von Leid und Problemen und Krankheit und Schwierigkeiten begleitet ist. Das ist oft nicht angenehm. Und unser Ziel ist das verheißene Land. Für uns nicht Kanaan, kein irdisches Land, sondern eben der Himmel. Und durch dieses Leben leitet uns Gott natürlich nicht mit einer Wolken- und Feuersäule, sondern er hat uns ein anderes Navi in Anführungszeichen geschenkt. Ja, und dieses Navi ist das Wort Gottes, was wir lesen, in Verbindung mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, und natürlich gibt uns die Bibel in den meisten Fällen keine direkte Anweisung. Ja, so nach dem Motto, wenn wir unterwegs sind, da vorne rechts abbiegen. Oder wenn du heute Abend ins Kino gehst, dann achte darauf, dass du nicht dir diesen Film anguckst, der ist nicht gut. Das macht das Wort Gottes in den seltensten Fällen. Aber das Wort Gottes und sein Geist, die sorgen dafür, dass wir immer mehr in der Weisheit wachsen und dazu befähigt werden, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. Ja, vorausgesetzt, wir halten engen Kontakt zu Gott. Und bei allem müssen wir mal darüber nachdenken, wie funktioniert eigentlich so ein Navi? Ja, man gibt den Ort an, wo man hin will. Also das Ziel. Und dann zeigt er uns auch erstmal auf der Karte den Zielort. Und dann gibt man einen Weg und dann berechnet er den kürzesten oder den schnellsten Weg von meinem Punkt, wo ich jetzt bin, zu diesem Zielort. Das heißt, um am Ziel anzukommen, ist es wichtig, dass man das Ziel kennt. Ja, stellt euch vor, ich beschließe, mit meinem Auto nach Berlin zu fahren. Und vorne läuft mein Navi und sagt mir noch 172 Kilometer. Das heißt, mein Navi weiß ganz genau, wo das Ziel ist und sagt, jetzt noch 172 Kilometer geradeaus. Und ich sehe die nächste Abfahrt auf der Autobahn und denke mir so, was ein schöner Wald da hinten. Hier fahre ich mal raus. Also fahre ich ab und durch den schönen Wald. Und hinter dem schönen Wald sind noch schönere Felder. Und die will ich mir auch noch angucken. Ja, und das Navi fängt mittlerweile an zu nerven. Ja, kennt ihr. Bitte umdrehen. Und dann fährt 100 Meter weiter und wieder, bitte umdrehen. Ja, irgendwann nervt es mich so, ich schalte es aus und fahre immer weiter durch die Gegend. Das ist vielleicht auch ganz schön, aber in Berlin komme ich so nie an. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, das Ziel im Blick zu behalten. Ja, damals für das Volk Israel war das Land Kanaan das Ziel, das verheißene Land. Und für unsere Wüstenwanderung heute ist natürlich nicht das Land Kanaan unser Ziel, sondern der Himmel. Der Ort, wo es kein Leid, keine Krankheit, kein Tod, keine Probleme und keine Schwierigkeiten mehr gibt. Und vor allem der Ort, wo wir endlich direkte Gemeinschaft mit Gott haben. Der Quelle aller Freude, der Quelle allen Glücks. Der, für den wir geschaffen sind. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie sehr hast du den Himmel als das Ziel deines Lebens im Blick? Wie sehr prägt dieses Ziel die Entscheidungen in deinem Alltag? Mein dritter und letzter Punkt, sehne dich nach dem gnädigen Gott. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, was das Volk so alles mitnahm aus Ägypten, was uns darüber berichtet wird. Es ist nämlich nicht besonders viel. Ja, sie nahmen ihr Vieh mit, das lesen wir, dann interessanterweise ungesäuerte Brote, die brauchten sie für das Fest. Gold und Silber, was sie von den Ägyptern geraubt hatten, und Knochen. Kapitel 13, Vers 19. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn der hatte einen Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine mit euch von hier herauf. Warum wird uns das berichtet? Und warum wollte Josef, dass man seine Knochen mitnimmt? Ja, Josef war zu dem Zeitpunkt, als sie aus Ägypten auswanderten, schon 400 Jahre tot, ungefähr. Und vor 400 Jahren hatte er seine Großfamilie, seinen Vater Jakob und seine 11 Brüder mit allen Kindern und Enkelkindern und so, aus dem Land Kanaan nach Ägypten geholt, ungefähr 70 Leute, und aus denen ist dann das Volk Israel entstanden. Und zu diesem Zeitpunkt war Josef der zweite Mann im Staat Ägypten gewesen. Ja, und irgendwann lag dieser Josef im Sterben. Und wir können uns vorstellen, vermutlich in einem ägyptischen Palast, in einem prächtigen Bett. Ja, er weiß, dass sein Körper wahrscheinlich, weil es in Ägypten war, zu einer Mumie gemacht wird. Er weiß auch, er wird vermutlich eine prächtige Grabkammer bekommen. Begraben werden war in Ägypten unglaublich wichtig. Das sieht man an den Pyramiden, die sich die Pharaonen übrigens schon zu Lebzeiten gebaut haben, als ihre Grabmäler. Josef liegt jetzt auf seinem Bett, er ist kurz davor zu sterben Und all das schien Josef überhaupt nicht zu interessieren. Sondern was wollte er? Ja, er holte seine Familienmitglieder zu sich und ließ sie schwören, dass sie seine Knochen mit zurück nach Israel nehmen, wenn sie irgendwann mal zurückgehen. Das war ihm das Wichtigste, sein letzter Wille, wenn ihr so wollt. Und Josef verrät uns dabei sehr viel über sein eigenes Herz. Ja, wahrscheinlich war er sehr gerne mächtiger Minister in Ägypten. Er schien da auch gerne zu leben. Aber trotz Palast, trotz prächtiger Grabkammer, trotz Geld, trotz Gold, trotz Ansehen, wusste er zu jedem Zeitpunkt, zu welchem Volk er gehörte und was das Ziel seines Lebens war. Nämlich bei Gott im verheißenen Land zu sein. Und das war ihm so wichtig, dass er sagte, selbst wenn ich in diesem Leben hier auf der Erde es nicht mehr schaffe, im verheißenen Land wieder anzukommen, wo ich geboren bin, dann sollen wenigstens meine Knochen dort beerdigt werden. Ja, dieser Befehl, nehmt meine Knochen mit, der wirkt auf uns seltsam. Aber er macht deutlich, wie sehr Josef das Ziel, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, im Blick hatte. Josef war ein Mann, der sich von Herzen nach Gott sehnte. Und das stellt dich und mich heute Morgen vor die Frage, wie sehr hast du dieses Ziel im Blick? Wie sehr weißt du, wo du hingehörst und wo du einmal die Ewigkeit verbringen wirst? Und wie sehr prägt es deine Entscheidungen schon im Hier und Jetzt? Zum Beispiel in der kommenden Woche. Wie auch immer deine Antwort lautet, schauen wir einmal kurz in die nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt heute Morgen alle ein Stückchen mehr begriffen, wozu wir in diesen Versen hier aufgefordert werden. Nämlich mit unserem Leben einen Unterschied zu machen. Erstens, schau zurück und erinnere dich daran, was Gott dir versprochen hat und wie oft er dich schon beschenkt hat. Und lass dich dadurch motivieren, für ihn zu leben. Zweitens, schau nach oben zu Gott und denk dran, wem du gehörst. Und dann mach es zu deinem Ziel, dass durch die Art und Weise, wie du deine Zeit verbringst, wie du redest, wie du denkst und welche Entscheidungen du triffst, für andere deutlich wird, diese Person gehört Gott. Schau zurück, schau nach oben und drittens, schau nach vorne und behalte das Ziel im Blick. So wie Josef. Und Gott wartet am Ende deiner Wüstenwanderung auf dich. Und damit du dort ankommst, ist es überlebenswichtig, dass du das Ziel niemals aus dem Blick verlierst. Amen.